Steirerstimmen, der neue Woche Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Region.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steirerstimmen. Mein Name ist Heimo Botzinger und ich spreche heute mit Filmemacher Oliver Haas, Tausendsasser aus Feldbach. Servus Olli.
Hallo Heimo.
Grüß dich, danke noch einmal, dass du dich spontan jetzt bereit erklärt hast, schon ein bisschen früher zu kommen. Du bist ein bisschen gestresst und zwar deine Katze.
Ja, die Katze hat, der geht es halt nicht gut. Jetzt einen chronischen Schnupfen und dann sind wir mit Sack und Pack schnell zum Tierarzt gefahren mit meiner Freundin und dann habe ich sie muss leider ein bisschen warten und jetzt kennt sie den Termin nicht ganz ausgehen, so einen Heimer angerufen und fragt, ob er früher Zeit hat und er hat es natürlich möglich gemacht, dass man das früher machen kann.
Freilich. Der Oliver Haas, ja ein gern gesehener Gast in unserem Haus. Oliver, wie hast du die letzten Wochen, Monate der Pandemie erlebt? Wie ist dir da gegangen?
Es ist nicht mehr ein Monat, sondern es sind schon 1,5 Jahre. Und am Anfang der Pandemie war das alles neu und so weiter und waren die Ängste da überall in meinem Freundeskreis und in der Familie. Und dann hat man sich, wie viele andere, zum Einkaufen gefahren und halt sich ein bisschen eingebunkert, weil man nicht gewusst hat, was ist das. Dann hat sich das relativ schnell gelegt am Anfang, wie dann die Berichterstattungen gekommen sind und so weiter. Und wir haben dann witzigerweise relativ schnell die Zeit genutzt, Dinge zu machen, die man sonst nicht macht. Es ist einerseits war es ein Stress, die sozialen Kontakte haben abgenommen, du hast dann nochmal telefoniert oder E-Mail geschrieben und dann sind wir dann auf die ganzen Videokonferenzen oder Meetings gekommen. Aber es hatte auch nicht nur Nachteile, sondern auch viele Vorteile. Eben, wie gesagt, man hat Dinge gemacht, die man vorher nicht macht. Habe wieder mehr zum Lesen angefangen, bin drauf gekommen, dass ich doch eine Lesebrille brauche, dann bei schlechtem Licht nicht mehr so gut sehe. Aber trotzdem, das Filmprojekt Marlene, unser letztes, haben wir Gott sei Dank vor der Pandemie noch in den Kinos gebracht. War dann bis zu 6 Wochen in den Kinos und dann war die Krise da.
Okay, Olga, dein Projekt Marlene, zu dem kommen wir noch ein bisschen später. Was wir noch gerne, also ich und unsere Zuhörer noch gerne wissen würden, wie hat sich die Pandemie letztlich auch auf dich als Filmemacher ausgewirkt, beziehungsweise auf die Branche? Hast du jetzt in der Zeit deiner Arbeit nachgehen können? Oder
ist ich habe meine Arbeit nachgehen können, aber anders wie gedacht. Ein Filmprojekt wurde verschoben, weil wir da im Ausland drehen und auch in einem anderen Bundesland. Dafür zwei kleinere Projekte, die wir schon in der Schublade gehabt haben, vorgezogen, weil der eine Film, der jetzt bald fertig wird, heißt The Trail, drehen wir in Englisch für den internationalen Markt und der spielt in der freien Natur mit einer Hauptdarstellerin und ein paar kleinen.
Aber ja, ich erzähle schon wieder zu. Oliver, da möchte ich noch einhaken, da wollen wir noch gar nicht zu viel verraten. Ja. Da spannen wir unsere Zuhörer noch ein bisschen auf die Folter. Noch einmal zurück. Du hast gesagt, es war im Grunde genommen schwer, kleinere Projekte waren umsetzbar, aber wie kann man sich da, meine Künstler haben sie ja ohnehin nicht leicht, wie kann man sich da über Wasser halten in dieser Zeit?
Kurz zu Marlene noch, ich weiß, jetzt fangen wir mal anders an. Da hat es uns einen schweren Schlag versetzt, weil im April wären wir in Deutschland gestartet voriges Jahr, mitten im Lockdown. Ja. Und da hat kein Kino offen gehabt. Mhm. Und wir haben dann zugewartet, so wie viele andere Blockbuster weltweit. Mhm. Und ausgeschaut. Und irgendwann haben wir gesagt, als kleinerer Independent-Film, wir müssen irgendwas tun. Wir wissen nicht, wann die Kinos ausspielen. Und haben wir dann entschieden, im September auf Streaming-Dienste zu setzen. Mhm. Haben dann einen super Vertriebspartner in Österreich gefunden, Hansel, der vertreibt den jetzt im deutschsprachigen Raum auf Streaming-Dienste und wir haben es wirklich geschafft, bis auf Netflix bei jedem wichtigen Streaming-Dienst zu sein. Von Amazon, iTunes, sogar auf 1TV, Magenta TV, Maxdome. Mhm. Sagen wir auf Limit natürlich, auf Rakuten TV, auf kleinere. Und der ist jetzt da wirklich gut gelaufen auf den Streamingdiensten, aber der große Markt Deutschland ist für uns ins Wasser gefallen. Mhm. Da haben wir schon 60 Kinos gehabt, also damals im Jänner, und es wären bis zu 100 wahrscheinlich waren, und das hat uns finanziell ziemlich einen Schlag versetzt.
Ja, darf man ganz kurz noch einmal für unsere Zuhörer erklären. Marlene, ist ja dein letzter großer Kinofilm, den du herausgebracht und produziert hast, der gerade in der Zeit vor Corona fertig geworden ist und wo es im Grunde genommen um die Vorstellung in den Kinos gegangen wäre, und das ist ins Wasser gefallen. Du sprichst von Einnahmen, Ausbußen, die dir natürlich schon in Aussicht gestellt worden ist, in Aussicht gestellt worden sind. Von welcher Dimension redet man da?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Zahl nennen soll. Aber wenn der österreichische, sagen wir so, Österreich war sehr gut. Da hat man fast 5000 Zuschauer gehabt in fast 20 Kinos. Und dann kann man dann Deutschland mal 10 rechnen. Von dem großen Land und so weiter. Aber ich will jetzt gerade sagen.
Okay, aber da haben wir schon eine recht gute Vorstellung.
Es war finanziell, hat es uns schon sehr getroffen.
Finanziell ein großer Rückschlag. Ich habe schon vorhin einmal ganz kurz angerissen, wie hält man sich dann über Wasser, wenn man mit solchen Einnahmen plant? Gibt es da Förderungen? Habt ihr Zahlungen gekriegt? Jetzt da,
ja, ich persönlich, es hat ein bisschen gedauert. Es hat dann den Härtefallfonds, ist dann ins Leben gerufen worden, der für die Künstler und Künstlerinnen, und den Künstlersozialfonds und so weiter. Ich habe persönlich dann nach 4 Monaten mit meiner Steuerberaterin dann immer abgeklärt. Es war am Anfang so ein bisschen schwammig alles formuliert, und ich habe ein bisschen gezögert mit der Einreichung, weil ich dann Angst gehabt habe, ich wäre im ersten Moment abgelehnt, so wie viele Kollegen, man spricht sie ja ab, mein Regisseur und so. Das sind ja alles von unserem Team, ob es die Maske oder die Kostüm und Ausstattung macht oder die Kamera, Frau Regisseur, sind alle hauptberuflich, aber selbstständig alle.
Ja.
Und da ist es auch nicht so leicht in der Zeit, wo alles wegbricht, weil im anderen Berufssegment von Tonstudio und so weiter habe ich schon sehr einen Umsatzeinbruch angekommen. Mhm. Aber nach 4 Monaten hat es dann funktioniert mit dem Härtefallfonds, und zumindest habe ich dann 1000 Euro gekriegt im Monat. Und das hat jetzt bis jetzt Monat geklappt. Mhm. Aber meine Freundin, die Schauspielerin ist, und da sind die Theaterproduktionen alle ins Wasser gefallen, und die hat auch einen Härtefallfonds gekriegt. Auch mein Regisseur, das hat dann gut funktioniert.
Okay.
Aber es hat ein bisschen gedauert. Also mit schneller Hilfe war da eher nicht. Also wenn es noch, ich kenne andere Schicksale, die haben nichts gekriegt, und die haben 4 Monate, 5 Monate ohne Einnahmen leben. Die hat man halt dann privat ausprüfen, dass sie jetzt ihre Unkosten wie Wohnung und Auto und was der Teufel zahlen, weil sonst werden die verzweifelt.
Okay.
Also, ja.
Noch einmal ganz kurz, Oliver, Marlene, hast du ja gesagt, in Deutschland wäre es vorgesehen gewesen, in den Kinos, war dann leider nicht möglich. Wird das noch nachgeholt oder ist das jetzt kein Thema?
Wir haben darauf verzichtet, weil wir dann auf dem Streaming-Plattform.
Okay.
Wir haben uns die Verwertung mitgenommen, und das wäre bis heute, zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht möglich gewesen, weil es haben dazwischen noch mal ein paar Kinos aufgesperrt im Sommer und im Herbst in ein paar Bundesländern, aber das bringt nichts. Ich kann dann nicht in 5 Kinos releasen. Du machst keine Einnahmen. Die Leute haben auch den Mut, nicht in die Kinos zu gehen und vereinzelt. James Bond hat man heute noch. Und viele andere Filme haben auch auf Streamingdienste gesetzt. Ich hoffe nur nicht, dass das jetzt dann ein gängiges Prinzip wird, weil viele machen schon den Film auf Streamingdienste parallel zu den Kinos. Aber ich bin einer, der gern Kinogeher ist, ein leidenschaftlicher Cineast ist. Und ich gehe sicher einmal in der Woche bis 2 Wochen mindestens einmal ins Kino. Mit meiner fremden Freundin, Gott sei Dank, ist auch so. Und die ist eine Schauspielerin. Und natürlich interessieren wir uns für andere Filme auch. Also wir sind nicht nur leidenschaftliche Filmemacher, aber sie ist Schauspielerin, sondern ich bin ein leidenschaftlicher Filmschauer.
Das bin ich eigentlich auch. Und ich glaube, das Kinoerlebnis
kann man nicht ersetzen zu Hause. Obwohl ich einen 70 Zoll Fernseher mit Dolby Surround, und ich habe mir das schon so gerichtet, dass das super genial ist.
Ja.
Aber wenn du aufs Klo musst, das klingt jetzt voll banal, aber ich hole mir was zum Trinken, dann gehe ich auf Pause. Mhm. Und dann gehe zum Trinken und ich bin aus der Geschichte draußen. Ja. Dann starte ich, Wurf, Braun, vibriert, du schaust trotzdem drauf. Im Kino nicht. Mhm. Im Kino lässt man es nicht ablenken. Mhm. Oder zwickt aufs Klo zu gehen ab, dass man die letzten 10 Minuten vom Finale schaut. Und das andere ist gemeinsam. Mhm. Erlebnis mit den anderen Menschen, wenn die lachen bei einer bestimmten Szene. Das hat mir so beim Marlene-Tag, bei den Premieren. Und das, die Geisterpremiere war wundervoll. Wir haben einen zweiten Kinosaal aufmachen, weil so viele Menschen da waren. Das hat mir Volltag im Saal Kinosäle bei der Geisterpremiere besetzt. Mhm. So die Leute bei 3 Kassen 20 Minuten angestanden. Ich meine, ich habe die Leute unterhalten dann inzwischen. Das ist nicht so lange
warten. Das war nicht schwer.
Nein, nicht, das fällt mir nicht schwer. Das war wirklich fantastisch. Und wenn du dann drin sitzt und die Leute dann emotional mitgehen und was du denkst, ah, jetzt lachen sie. Jetzt fangen wir zu meinen. Das ist schon fantastisch. Wenn du machst, du machst einen Film wegen dem Publikum und nicht wegen dem Geld, sage ich mal, hätte ich was anderes
gemacht. Genau. Also bleiben wir optimistisch.
Ja, ich hoffe, ja sicher.
Dass uns das Kinoerlebnis bald wieder
ich hoffe, ja.
erwarten wird. Alle, blenden wir jetzt einmal ein bisschen das Negative aus und schauen wir.
Ja, ich bin jetzt ein positiver Mensch und will mit Negativen gar nicht aufhören. Ich versuche immer Lösungen und ich rede nicht über Probleme, ich suche immer nach Lösungen.
Genau. Du hast es ja schon kurz angesprochen, Olli. Es war auch die Möglichkeit für dich in der Zeit der Pandemie kleinere Projekte umzusetzen, was ja positiv ist, damit man auch dranbleibt und nicht die Freude am Beruf verliert. Aber mich würde es auch interessieren, wie hast du die Pandemie ganz zu Beginn unseres Gesprächs, hast du schon angesprochen, wie hast du die Pandemie für dich oder diese Zeit, dieses größere Angebot an Zeit, das da beschieden ist, wie hast du das für dich nutzen können und für deine Familie? Also was hast du Positives mitnehmen können aus dieser Krise?
Ich habe mir meinen Beruf, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und meine Freizeit beschäftige ich mich leidenschaftlich auch mit Brettspielen, mit Experten und professionellen Brettspielen.
Also mit Schach,
Dame? Schach, das ist, Schach kennt jeder, aber diese Brettspiele, wie soll ich sagen, ich spiele nicht gerne Strategie-Brettspiele, sondern eher der eine Storyline hat. Und man glaubt gar nicht in den letzten 5 Jahren, wie Brettspiele zu einer, Mainstream-Phänomen geworden sind. Mhm. Auch durch die Plattform Kickstarter, das wird ja so was sagen, werden viele Brettspieler, die nicht jetzt bei den großen, es gibt ja auch große Verlage und so weiter, die nicht produziert werden, werden die über Kickstarter gebackt. Und das sind Brettspiele, wie sagen, das ist wie Film schauen genauso oder Computerspielen. Mhm. Nein, das ist schwer anders vergleichen. Wenn man einen Film schaut, kann man es nicht ändern. Dann ist man der Mission des Regisseurs oder der Filmemacher ausgeliefert, würde ich jetzt nicht sagen. Aber du kriegst das mit und jetzt gefällt dir der Film oder gefällt dir der nicht. Beim Computerspiel gibt es mittlerweile auch schon sehr teure, produzierte, auf hohem Niveau, mit Hollywood-Drehbuchautoren und man kann das interaktiv erleben. Man steuert selber die Hauptfigur. Also bei Story-lastigen Computerspielen nicht die Ping-Pongs oder Tetris. Entschuldigung, Tetris. Mhm. Ich kenne schon noch Tetris. Aber ich weiß nicht, was so die Handyspiele so aktuell sind, das interessiert mich nicht. Aber mir interessieren eben bei Computerspielen Story-basierende, weil so ziehe ich auch die Kreativität heraus. Mhm. Es ist auch für mich immer. Eine Flucht ist es gar nicht. Es ist Abschalten. Es ist für mich, wenn einer laufen geht oder Radl fahren geht, um seinen Kopf freizugeben, begebe ich mich in die Welt. Mhm. Mittlerweile sind Brettspiele, jetzt komme ich auf die Brettspiele zurück, schon so interessant und auch von guten Autoren, dass das wirklich eine epische Story-Geschichte ist. Mit einer Spielmechanik dahinter, die man vorher lernen muss. Ich komme viel mehr wieder zum Lesen. Die meisten Kickstarter-Projekte sind auf Englisch, verbessert wieder mein Englisch, weil durch die Regeln und Englisch und Ding und so, weil ich so nicht zum Englisch reinkomme. Das ist wieder voll super.
Olli, wollen wir Englisch weiterreden oder bleiben?
Nein, bleiben wir bei Deutsch. Ich weiß schon, wo ich herkomme und so weiter, aber trotzdem, im Filmbusiness ist schon wichtig, das wichtigste Sprache im Filmbusiness. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, weil jetzt rede ich viel zu viel. Man kann selber seine Entscheidungen treffen, was man macht. Also ein einfaches, banales Beispiel. Du gehst mit deiner Spielfigur an einen Punkt und du kannst entscheiden, gehst du nach Westen, wo ein Wald ist, im Norden, wo ein Schloss ist, im Osten ist ein See. Mhm. Und im Film ist so, der Regisseur sagt, du gehst zum Schloss. Und du kannst dann als Spieler entscheiden, gehst zum See und nicht zum Schloss. Und da passiert ganz was anderes. Und das Spiel ist einer Jobart, du brauchst keinen Gegenspieler mehr, sondern du spielst miteinander, kooperativ. Und meine Freundin und ich, oder das in der Pandemie war es jetzt sehr schwer, meine Spielerrunden, ist nicht gegangen, aber so, mein Sohn hat mich besuchen können, oder ein Einzelner, der sich vorher schnell getestet hat, und dann erlebt man gemeinsam die Geschichte. Und dort ist wieder, hole ich mir wieder Ideen für unsere Filme, oder mit dem Stefan.
Okay.
Jetzt bin ich eigentlich.
Das ist ein gutes Stichwort. Das ist auch ein gutes Stichwort, wie du sagst.
Und das ist meine Erholung auch. Das wollte ich jetzt wieder tun, bei anderen Radfahren gehen oder Sport betreiben, Natur. Ja. Ich tue gerne Brettspiele. Das machst du daheim und in der Pandemie ist das super machen können. Ja. Da habe ich mehr Zeit gehabt. Ja. Das war das Positive. Ja. Dass natürlich eine größere Spielrunde nicht möglich war, ja, war eher negativ. Die sozialen Kontakte waren furchtbar. Ja. Aber trotzdem, mit meiner Freundin, der lebt im Haushalt, gibt es viele Brettspiele zu zweit, kooperativ. Und da hat man dann mehr Zeit.
Mhm. Fein, aber du hast es ja schon auch angesprochen, Olli, diese Brettspiele inspirieren dich ja auch als in deiner Funktion oder in deiner Person des Filmemachers. Und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort überzuleiten zu deinem neuen Filmprojekt. Was hast du da gerade am Laufen? Erzähl mal ein bisschen was. Die Leser sind schon sehr gespannt und die Zuhörer natürlich auch.
Ich hoffe. Das derzeitige Projekt ist kurz vor Abschluss. Das drehen wir das Jahr noch fertig. Das soll im Winter fertig sein. Nennt sich der Trail.
Der Trail, was so viel heißt wie?
Auf der Deutsch. Pfad.
Der Pfad. Das klingt ein bisschen nach Mystery.
Ja, es ist ein Mystery-Sozialdrama. Also eine Wanderin. Also nicht sagen wir so nicht eine Wanderin. Also eine Frau, die ein sichtliches Trauma hat. Es beginnt im Spital und sie hat eine Verletzung am Hals. Sie kann nicht sprechen. Ja? Man weiß als Zuschauer nicht, was hier passiert ist. Und beschließt sozusagen, man kennt ja den Jakobsweg. Bei uns gibt es auch den Maria-Zeller-Weg, um wie sagen, eine neue Ebene in seinem Geist, in seiner Seele zu finden. Meistens macht man es, wenn man Burnout-Syndrom hat, und es ist in unserer Zeit ja allgegenwärtig, und psychische Probleme. Und wenn man irgendwie ausbrechen will aus seinem Hamsterrad, sage ich mal, ich will es jetzt nicht negativ formulieren, aber wenn man so in dem drin ist, schließt man vielleicht, an Jakobsweg zu gehen oder mit Zürich, mit sich allein ins Reine zu kommen und seinen Geist zu erweitern und so weiter. Und die beschließt, dieses Trauma, was sie erlebt hat, diesen Wanderpfad zu gehen. Der ist halt bei uns dagegen. Also der Teichbaum, wo man dreht und loser um. Und sie begegnet dann verschiedene Personen. Ja? Und sie muss ihre Ängste sozusagen in den Griff kriegen, also wie sagen, sich deinen Ängsten, ihren eigenen Urängsten, das ist ja das Trauma, Littmann zu stellen. Mhm. Aber am Anfang hat sie halt vor Geräuschen Angst, wenn der Fuchs halt im Busch heult, oder nicht heulen tut, dann hat sie eine eigene Stimme. Mhm. Zuckt sie zusammen am Lagerfeuer, weil sie ganz nah und sie muss da leben. Und dann schreibt sie ein Tagebuch und dann gibt sie das ist ein therapeutisches Ding. Wenn man es zerreißt und ins Feuer hat oder wegschmeißt, dann hat man seine Angst überwunden. Und sonst hört man es noch auf. Mhm. Und so passiert das. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Wenn sie schlafen in der Nacht, kommen immer die Träume. Und da stickeln wir das, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Dann kommt der Zuschauer immer mehr drauf, was ist ihr eigentlich passiert. Mhm. Und ja, dann begegnet sie Wanderern. da hat sie Angst vor fremden Menschen, die will sie aber auch nicht reden. Und einem kleinen Kind begegnet sie und viel, allzu viel wird bei verraten, weil es gibt dann einen großen Twist. Den kann ich jetzt noch nicht verraten, darf ich noch nicht verraten, den sage ich dann nachher. Dann passiert ein bestimmtes Ereignis, was dann mysteriös wird. Also es ist
okay, sehr spannend. Jetzt haben wir schon fast gedacht, also was eigentlich typisch ist für Oliver Haas Produktionen, Blut, Mord, Totschlag, Kampf.
Diesmal
weniger.
Diesmal weniger, aber eher reduziert, sehr subtil. Und das Gute war in der Pandemie, im Freien gedreht, war in der Pandemie möglich. Mhm. Wir waren ja in den Berg, mhm, in der Natur, mhm, nur mit dem Regisseur, ja, und der Hauptdarstellerin, oder ich, oder die Corinna, also immer maximal 3-4 Leute, war das mit Abstand, also das haben wir alle mit Schnelltest und getestet, war das alles kein Problem. Mhm. Das wäre für uns unvorstellbar, jetzt irgendwo an einem öffentlichen Ort, oder wenn es da irgendwo, zum Beispiel am Hauptplatz Dresden, in einem Café unmöglich. Und Gott sei Dank haben wir diese Spitalszene, was sehr wichtig ist, weil wir chronologisch den Film diesmal drehen, ja, vor der Pandemie gedreht haben, weil die haben wir im Aufwachzimmer der Intensivstation drehen können, die normal frei ist. Und wir haben einen Sonntag und wir gefragt und die haben dann eine Erlaubnis gekriegt vom Direktor ist leider nicht mehr, der Rat. Mhm. Und den habe ich kennt, weil Zivildienst war im Spital. Ja. Und die haben das dann so hergerichtet, dass es wie in der Intensivstation, weil das ist ja einfach ziemlich nichts anderes. Und das war Gott sei Dank vor der Pandemie, das wäre jetzt unmöglich. Mhm. Mhm. Und das ist auch in nächster Zeit unmöglich, ja, weil es die Betten frei halten wollen, falls ja irgendwie da was passiert. Und das ist sehr schrecklich. Genau. Mhm. Aber trotzdem, wir haben den Film, jetzt haben wir teilweise schon Postproduktion jetzt im Winter gewesen und jetzt drehen wir noch den letzten Teil fertig und dann soll das fertig werden. Aber, Entschuldigung, ich habe ja ein neues Projekt, das wir im August starten schon.
Ganz kurz, Olli, bleiben wir vielleicht bei dem Projekt, weil vielleicht kannst du uns ja eines noch dazu verraten, wer die Schauspielerin ist.
Ja, die Sophia Grabner, ja.
Sophia Grabner, eher eine alte Bekannte in deinen Produktionen. Und jetzt habe ich noch eine Frage,
ja,
weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das unsere Zuhörer auch interessiert. Olli, du bist ja bekannt dafür, dass du in deinen Produktionen immer einen Star gewinnen hast können für deine Filme. Peter Simonischek zum Beispiel. Mhm. Ist das diesmal, hast du auch einen?
Diesmal haben wir keinen Star.
Der Star ist das Team.
Der Star ist der Film.
Der Star ist der Film.
Und weil dieser Film macht keinen Sinn, da einen Star jetzt zu besetzen. Mhm. Es hat keinen Platz. Es muss nicht ein Star unbedingt in dem Film sein. Natürlich ist ein Star, der selber Peter Simonischek mitspielt, aber die Figur hat zu der Figur passt. Mhm. Oder der August Schmölzer, den Schlossherrn in Marlene verkörpert hat. Genau. Das hat passt. Man sollte den Film nicht anschauen, weil da jetzt ein Star mitspielt, sondern man sollte eigentlich einen Film schauen.
Mhm. Aber vielleicht ist er ein New Star Spawn.
Es kann, ja,
das Motto für diesen Film.
Es gibt einen geheimen Star, aber den kann man nicht verraten.
Alles klar. Aber du wolltest uns noch was anderes verraten. Ich habe dich unterbrochen, Oliver. Du wolltest bei einem anderen Herzensprojekt von dir erzählen.
Nein, witzigerweise gar nicht. Mit einem befreundeten Drehbuchautoren, mit dem Martin Kreuzenbrunner. Mit dem wir schon zusammengearbeitet
haben. Martin Kreuzenbrunner war ganz am Anfang deine ersten Filmproduktionen.
Der hat das Drehbuch geschrieben.
Für zum Beispiel?
Für das, wenn man alles bleibt. Bei Beast hat er mit das Drehbuch geschrieben. Er hat die Dramaturgie aber bei Marlene gemacht.
Genau, Beast habe ich gemeint eigentlich. Ja.
Ja, und ist ein guter Freund. Und der ist an uns herangetreten, der hat nur mehr Drehbücher geschrieben. Der hat auch seine Filme gemacht, war Darsteller in Tartarus.
Genau.
Tartarus. Genau, den kennst du, den hast du gesehen. Nein, da war er nur mehr erst im Endstadium mit ihm. Der erste wirkliche war Beast. Ja. Mit Tartarus, da war der Film schon fertig, da habe ich mich mit Stefan kennengelernt, dann war ich bei der Brust und beim Vertrieb. Wurscht. Und da hat er eine Figur verkörpert, als Schauspieler, ist aber im Herzen immer Drehbuchautor gewesen, hat auch seine eigenen Filmproduktionen gemacht, also kleinere Filme. Und hat dann auch einen Drehbuchwettbewerb gewonnen mit Paul der Berge. Und hat da sogar einen Goldpreis gewonnen, Auszeichnung, und hat dann vom Konstantin-Film ist er beauftragt, das Drehbuch umzusetzen. Mhm. Also es war wirklich schon ein Durchbruch als Drehbuchautor.
Okay.
Aber anscheinend war ihm das Schreiben auch zu wenig und ist von Stefan zu mir gekommen, ob er hätte eine Idee, er hätte mit einem Film machen und er hat uns gebeten, ob wir ihn produzieren, ihm helfen. Er hat eine super Idee, haben uns zusammengesetzt, voriges Jahr. Im Herbst, glaube ich, Frühherbst. Ja. Er hätte gerne einen Corona-Film machen. Ich habe gesagt, ja, perfekt. Aber es ist jetzt ein untypischer Film, was wir machen. Es wird eine Lockdown-Love-Story.
Also schon ein Spielfilm und keine Dokumentation?
Nein, nein. Ich glaube, Doku in 13 Uhr nicht. Vielleicht, wenn das Alter kommt, in 13 Uhr Doku, aber nein. Und das, der spielt im ersten Lockdown auf einem Hausdach rum. Und da ist eine Party mit überschaubarem, so ein kleines Ding. Und dann passiert der erste Lockdown und die können dann nicht mehr aus dem Haus aussehen. Und dann gibt es eine böse Haushälterin und das passiert Beziehungen, Eifersucht, Dramen. Und das spielt ihm als meiste spielt dann am Haus doch um.
Mhm.
Ja. Und es gibt noch ein paar andere kleine Szenen, aber das meiste spielt auf dem Haus doch während des ersten Lockdowns.
Okay.
Das heißt, das neue Normal.
Mhm.
Und das, die Geschichte habe ich früher interessant gefunden. Das Drehbuch gesagt, die ersten Versionen. Ich habe gesagt, ja, wir unterstützen die gern. Corona-Film ist eine interessante Geschichte. Und dann haben wir uns geeinigt. Und jetzt ist es diesmal ein anderer Regisseur. Der Stefan Müller ist auch Produzent, so wie ich.
Mhm.
Und der Martin Kreuzen hat das Drehbuch geschrieben für die Regie.
Mhm.
Und das macht unser Team, das war eine Marlene. Das ist dieselbe Kamerafrau, das ist Anne Hassler. Und diesmal drehen wir ein Stück. Wir drehen einen Monat, soll der Film fertig sein.
Genau, das wollte ich ja sagen, weil das ist ja ein Film, der muss ja auch natürlich so schnell wie möglich fertig sein, damit es ein aktuelles Thema ist.
Natürlich. Der ist auch im Winter fertig, hoffentlich.
Aber dann wahrscheinlich nur zum Streamen oder auch für die Kinos?
Nein. Die Kinos werden bald wieder aufsperren jetzt, glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht, im Sommer wird es sich ausgehen, aber im Herbst vermute ich schon wieder den nächsten Lockdown spätestens. Und das will man wieder alle zusperren.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema, ich komme einfach dran. Aber ich schätze, dass beide Filme im Winter fertig sind. Und wir gehen dann auf Festivalreise. Aber die Festivals, vor allem das Neue Normal ist im deutschsprachigen Festival sehr wichtig, weil der ist in einer steirischen Sprache auch gespielt. Also wenn man es in Deutschland vertreiben oder Festival schicken, müssen wir wahrscheinlich deutsch untertiteln, weil die verstehen das nicht.
Mhm.
Aber der ist sehr ein geerdeter Film.
Okay.
Also typischer und typisch. Aber wieso nicht? Mir reizt jetzt das Corona-Komödie sehr, weil das Thema Corona und so und Pandemie, wie gehen die Menschen damit um? Super. Und es ist ein Kammerspiel auf dem Dach, kann man sagen.
Mhm. Okay, klingt ja. Sehr, sehr interessant, sehr spannend.
Ja, aber das ist, wir haben die Drehtermine schon fixiert, Schauspieler ist schon alles, ist schon finanziert, wurde auch unterstützt.
Mhm.
Und der Start ist am 15. August und in einem Monat ist das dann abgedreht und dann sollte das ausgehen. Bei der Trail ist es so, dass man immer stückweise mit Raymond Jennings dort eine Woche dort, Südtirol, war mal eine Woche. Und das hat sich doch über 1,5 Jahre gezogen. Es ist halt nicht anders möglich. In der Pandemie war es nicht immer möglich.
Mhm.
Wenn du es nicht aussieht, darfst du halt nicht aussehen.
Okay, aber das ist ein gutes Stichwort. Olli, du hast ja vorher gesagt, und da möchte ich jetzt ganz kurz überleiten, quasi einen neuen Schauplatz schaffen. Du hast vorhin gesagt, bei dem neuesten Film ist dir das auch entgegengekommen, dass du viel draußen gedreht hast und dass das auch möglich war.
Ja.
Du warst viel in der Natur. Und nachdem wir unsere Gäste ja immer fragen, was so die Kraftplätze in der Steiermark sind, wo sie Kraft schöpfen können oder was ein Lieblingsplatz oder Kraftplatz ist in der Steiermark, hast du da was Neues entdeckt für dich oder hast du sowieso irgendwo deinen geheimen Platz, wo du sagst?
Für mich ist Völkerung und Umgebung und die Natur, weil die Stadt die richtige Größe für mich hat, mein Kraftplatz.
Mhm.
Erstens kennt mich halb Völkerung und das Dreiviertel Völkerung. Und ich mag auch jeden, ich komme gut aus und das vermisse ich sehr.
Ja, aber willst du nicht auch ab und zu untertauchen, Olli? dass du
mal sagst, bin jetzt zu Hause und da für meine Filme oder Brettspiele ein. Also ah, genau. Das ist für mich mein Ding. Aber ich möchte nie in der Großstadt sein, das sollte ich nicht aus. Auch wenn ich in der Wohnung wäre und nicht rausgekommen in der Großstadt, ich halte den Straßen lernen und das. Mhm. Ich brauche keine vorbeiziehenden Autos und Lärm, was mich ständig ablenkt.
Ja.
Mit Geräuschen, das hasse ich. Mhm. Ich brauche es ruhig. Mhm. Darum ist auch meine Freundin von Wien in die Steiermark gezogen. Mhm. Die Natur, das Grüne, das ist super. Wir gehen mal spazieren und wir sind sofort in der Natur. Wenn ich in Wien rausgehe, bei ihrer Wohnung, da habe ich Straßenlärm, Stress, die Leute sind alle gestresst, gehst über die Straßen, sucht die jeder an, das sollte ich nicht aus. Das ist furchtbar. Ich besuche Wien gern. Es gibt historisch Museen, Kino, was auch immer, Kultur. Ja. Aber ich bin froh, wenn ich wieder wegfahre.
Aber, du hast es schon angesprochen, weil deine erste Reaktion und deine erste Antwort, was ist dein Kraftplatz, hast du ja gesagt, das ist Feldbach, weil du gern unterwegs bist. Das heißt, du schöpfst quasi auch deine Kraft und deine Inspiration aus den Gesprächen mit den Menschen.
Meine, ja, ist total, ich bin so ein totaler Mensch, der Sozialkontakte pflegt, auch von meinem Freundeskreis und dem Bekanntenkreis. Und das hat sich leider in der Pandemie halt abgewöhnt. Jeden Vormittag habe ich gewisse Sachen erledigt. Ich habe immer die verschiedensten Menschen getroffen, mit den verschiedensten Geschichten und Austausch. Das fällt mir am meisten. Oder dann gehst du spontan dann mit demjenigen einen Kaffee trinken und man tauscht sich aus. Und dann trifft man wieder jemanden. Das ist total wichtig.
Ja.
So kriegt man auch Einblicke in seinen Gedanken. Wie lebt er? Man tauscht sich einfach aus. Das ist total. Und da schöpft man auch indirekt oft Kreativität für die Figuren in den Filmen. Genau. Weil oft sind unsere Figuren in den Filmen ganz normale Menschen, keine Superhelden. Und
das heißt, die Südoststeirer finden sich auch mitunter in deinen Filmproduktionen.
Ja, Marlene hat in der Südoststeirer gespielt.
Ich meine, auch was die Charaktere betrifft, meine ich.
Also Anleihen, sage ich mal so.
Ja.
Also wenn man entfernt, da ist was drin, was bei dir hängen geblieben ist, aus den Gesprächen mit den Menschen. Das kann wohl unbewusst sein.
Ja.
Weil es passiert ja nicht bewusst, wenn der Stefan mit der Figur und der muss ja eine Tiefe haben, will versuchen, die Figuren dürfen nicht oberflächlich sein. Mhm. Es gibt bei Marlene einige Amateur-Schauspieler, die nicht normal nicht Schauspieler sind, zum Beispiel der Thomas Geiger, der den Wachmann spielt, hat eine Chance gekriegt und der wollte immer mal schon spielen und der vom Ausschauen und für die Figur perfekt passt.
Mhm.
Und der hat sein komödiantisches Talent entdeckt in den Filmen und der macht das total authentisch. Mhm. Das ist super.
Mhm. Olli, nochmal ganz kurz zu deinem Beruf, beziehungsweise zu deinem Brotberuf, kann man ja so sagen. Es waren ja erst vor kurzem jetzt die Oscar-Verleihungen, die du sicher miterlebt hast, aber ich habe ja gehört von dir, du hast mir das ja schon verraten, du hast sie nicht live miterlebt, sondern auch danach gesehen, quasi. Und das dann aber auch quasi in der Nacht nachgeholt, damit du auch irgendwie zumindest dieses Feeling hast, dass es ja immer mitten in der Nacht und zeitversetzt, bei uns nicht zeitversetzt, aber eben in der Früh stattfindet. Du hast ja selber auch schon einige Preise eingeheimst und Trophäen. Was war die letzte?
Marlene, das war in Deutschland, in der Nähe von Berchtesgaden, so ein größeres Independent Film Festival. Da waren wir 6-mal nominiert und haben 3 Preise gewonnen. Das war kurz vor der Premiere von Marlene. Die haben wir dann bei der Schauspieler hat nichts gewusst, der Hauptdarsteller hat auch gewonnen. Und der Regisseur hat auch nichts gewusst, weil die beste Regie, also beste Film, beste Regie und beste Hauptdarsteller. Und dann haben wir die Trophäen, ich hab dort angerufen. Weil wir waren persönlich nicht dort,
ja.
Leider, weil wir gerade mitten in der Premierenphase sind. Und der war so lieb und hat uns dann die Trophäen, das ist am gleichen Tag, wie die gleiche Premiere ist das angekommen.
Schon.
Ich bin packen, auspacken. Ja. Und dann haben wir, da kommen alle Schauspieler aus, vom Team, und dann habe ich das denen überreicht und die haben sie voll gefreut. Ja. Das war schon ein Erlebnis.
Schade, dass du da nicht persönlich deine Meinung hast können. Würdest du gerne mal persönlich?
Ja, ich war in München, war ich, bei einem anderen Independent Festival. Okay. Da habe ich selber die Trophäe überreicht. Mhm. Für den besten Film haben wir da gewonnen.
Aber Berchtesgaden hast du nicht persönlich dabei sein
können? Da das ist jetzt durch die Premieren, ja. Das ist schon wieder weiter weg.
Ja, ist natürlich weiter weg.
München geht,
ja.
Da waren wir draußen. Aber Berchtesgaden, da wären wir fast 10 Stunden.
Zu den Oscar-Preisverleihungen wäre es noch ein weiterer Weg. Wärst du dort einmal gerne persönlich dabei?
Ich weiß nicht, Oscars ist nicht so das Streben, was ich gerne hätte. Mich interessiert eher, ich muss nicht unbedingt einen Preis gewinnen. Ich möchte nur laufen. Also mir sind Venedig oder Cannes und Berlinale wichtiger wie die Oscars. Die Oscars sind sehr politisch und das sind sie jetzt immer mehr. Und das ärgert, einerseits ärgert es mich. Ich mag sehr gerne amerikanische Filme und amerikanische Serien, wenn sie einen Anspruch haben. Aber die Oscars sind so politisch korrekt und das hat sich bei der heutigen Oscar-Verleihung auch wieder gezeigt. Sie ist eine wunderbare Regisseurin. Ich habe gehofft, dass Nomadland in Füllkategorien wird. Die hat mich sehr beeindruckt. Super Film. Und verdient bester Film und beste Regie und beste Hauptdarstellerin. Sie schauen auf ethnische Minderheiten oder anders. Färbige, die Schwarzen kommen immer vor, die werden auch immer besetzt. Schwarze Menschen, ich bin ein weißer Mensch. Es gibt rote Menschen, die Amerikaner ausgelöscht haben. Ist ja wurscht. Fast ausgelöscht, wenn man nicht so sagen würde, dass man nicht scherzhaft bitte. Aber sie schauen auf die ethnischen Hintergründe. Es gibt, sie wird nicht beleidigend sein, aber sie schauen auf einen roten Chinesen und sie schauen auf einen roten Schwarzen. Und es geht, und natürlich auf die Frauen im Film. Ich weiß schon in der Früh, vor allem in Amerika, sind die Frauen total zurückgedrängt. Und die Männer haben die Produzentenposten und weniger bezahlt. Ja. Jetzt ist es so weit, dass die Frauen jetzt schon den Mann überholen. Mhm. Und nicht, ich will Gleichgewicht. Ich bin ein Mensch, es muss alles im Gleichgewicht sein. Das hat aber alles Ungleichgewicht. Mhm. Es geht nicht mehr um die Filme und die Inhalte, sondern ist es die Dame jetzt eine Frau oder ist es ein Herr, der Regie führt? Ist der vielleicht schwarz oder ist der Chinesin? Mhm. Was das meint, da werden Punkte, aber wo bleibt der Film? Es wird nicht mehr über die Filme geredet. Und das verliert man ein bisschen. Ich finde es schon richtig. Und da bin ich einmal so, bei meinem Team, ja, ist mir egal, wer du bist. Ob du muslimisch bist, oder Veganer bist, oder weiß bist, oder eine Frau bist. Wenn du die beste Person für diese Position bist, kriegt ihr das Gleiche, ob du Mandel oder Weibel bist, ob du schwarz, veganisch, vegetarisch, ist mir scheißegal. Wenn du der Beste für den Job bist, dann machst du den Job. Darum mache ich zum Beispiel Kamerafrau und das mischt sich halt. Ja. Aber ich habe halt einen männlichen Regisseur, weil er halt gerade der Beste ist. Darum verstehe ich diese Diskussion nicht. Das ist jetzt der österreichische Filmpreis, war jetzt so typisch. Aber das stört ein bisschen an den Oscars jetzt.
Bleiben wir fokussiert auf Europa, du hast es schon angesprochen, Venedig, Cannes, Berlin.
Das sind die drei großen Festivals.
Kann man da bei diesen Festivals, gibt es da auch diese Kategorien, wo man als, sagen wir mal, Low-Budget-Produktion da auch...
Ich habe gar keine Chance.
Okay.
Aber das macht nichts. Es gibt so viele Independent-Festivals, die ein bisschen größer sind, wo du auch Preise und so weiter gewinnst. Aber wer sagt, dass auch nicht einmal ein Independent-Film, zum Beispiel Sundance, das größte Independent-Festival weltweit. Mhm. Das Problem ist, dass du Lotterie spielst, ob du genommen bist. Mhm. Wenn es nicht genommen war. Aber du sind so viele Einreichungen. Es gibt dann nur so einen kleinen Platz und da können 100 Filme super sein. Und dann läuft die Kugel und dann fällt die auf 3 und dann ist Nummer 3 drauf. Und leider sind die anderen aber gleich gut, aber sie haben nicht den Platz. Mhm. Das ist halt oft einfach ein bisschen ein Glücksspiel, ob du beim Festival reinkommst oder nicht. Wiener geht es ja gar nicht. Es geht, wenn man läuft, kann man das einem breiten Publikum präsentieren. Und bei den größeren Festivals ist es so, dass dort Einkäufer von Netflix sind oder andere Einkäufer von Verleihern und so weiter, die den Film schon vorher kaufen wollen, wenn du den Film wollen. Da hast du eine Präsentationsfläche.
Schon ganz kurz angesprochen, oder ich habe es angesprochen, und im Vorfeld haben wir schon einmal ganz kurz, wir beide, Oliver, du und ich, darüber diskutiert, da geht es um Förderungen und so weiter gegangen. Bleiben wir mal ganz kurz bei Low Budget, beziehungsweise
Ich mag das, okay. Es wird dann für die Menschen, wenn es heißt Low Budget, dann wird es schon abwertet. Mhm. Das stört mich. Independent heißt unabhängig. Das heißt, ich muss nicht für meinen Film 3 Millionen Euro kostet nicht. Mhm. Ich komme mit 100.000 oder 50, 60, 70, das hängt halt vom Filmthema aus. Mhm. Weil ich brauche mir jetzt nicht, wir arbeiten viel mit Rückstellungsverträgen, mit, die meisten sind selber eigenständig.
Es gibt keine Star-Gagen.
Das ist alle verzichtet für den Film und alle für den Film arbeiten. Und wenn ein Budget da ist, kriegt jeder. Wenn du eine große Produktion machst, musst du an die Kollektivverträge halten. Und da kostet gleich dann ein Film 1,5 bis 2 Millionen Euro, weil die Kollektivverträge sehr hoch sind. Mhm. Was auch berechtigt sein, wenn der Kameramann noch zwei Spielfilme im Jahr macht, muss er davon leben können. Das ist berechtigt. Mhm. Und so eine große Verantwortung will ich momentan noch gar nicht haben. Mhm. Ich will noch freie Filme machen können. Darum Independent-Filme, unabhängig. Es gibt vor allem in Amerika koexistiert das ja blendend. Hollywood, Großproduktionen mit 30, 40 Millionen Dollar, whatever, 100 Millionen Dollar, whatever. Und dann gibt es die Independence-Szene. Dort kosten die Filme aber auch schon 2, 3 Millionen. Für uns ist das nicht zu vergleichen.
Ja.
Ja, das ist für Gott, das ist immer eine Stufe rum. Und dann gibt es auch die Low-Budget- oder No-Budget-Szene in Amerika. Und die kosten auch schon 100.000, 200.000. Aber bei uns ist es die Wertigkeit, weil wir ein kleineres Land sind und kleines Land und so weiter, ist das eine andere Wertigkeit. Aber ich möchte mir diese Unabhängigkeit behalten, weil ich kann dann Filmideen oder Geschichten verwirklichen mit meinem Regisseur, der abseits der österreichischen Filmlandschaft, sagen wir es mal so. Weil meistens gibt es Dramen, Komödien oder Krimis. Kaum Filme, kaum, ist es nicht nur, aber der Prozentzahl ist ganz gering. Vielleicht ab und zu Horrorfilm, aber kein Film für neue Ideen, weil das halt mit dem Fördersystem und dem österreichischen Filmmarkt so funktioniert. Und da bin ich ein bisschen außenstehend und ich mache mein eigenes Ding.
Trotzdem brauchst du aber Förderungen. Ohne Förderungen kommst du dann nicht aus.
Nein, ja? Geht das leider nicht.
Okay, das heißt, Unabhängigkeit meinst du jetzt vordergründig unabhängig von Sponsoren?
Nein, ich brauche schon Sponsoren.
Sondern unabhängig?
Unabhängig von den großen Filmförderstellen in Wien zum Beispiel. Mhm. Es gibt Förderstellen, wenn du das Budget nicht hast von 1,5 Millionen, brauchst du mal einreichen, kriegst nichts.
Okay.
Macht keinen Sinn. Mhm. Also für uns sind Förderstellen im Land Steiermark sehr wichtig.
Und wie läuft das jetzt in Zeiten der Pandemie? Läuft das gut?
Es gibt bei manchen Förderstellen läuft sehr gut. Ja. Und bei manchen Förderstellen ist es eher schwieriger, und weil man nicht mehr dorthin fahren kann, sondern alle auf Homeoffice sind die meisten. Man kann nur Mail schreiben oder Telefon. Und wie sagt man, Text ist geduldig oder wie gibt es einen Spruch? Wenn du, darum telefoniere ich lieber. Oder bin persönlich geil, ja. Weil dann sieht man, welche Leidenschaft ich bei dem Filmprojekt habe. Das kann ich bei dir nicht umbringen. Mhm. Überhaupt nicht, wenn der Film noch nicht angefangen hat. Ja. Du hast nur Worte. Mhm. Und dann ist es, weißt du nicht, in welcher Stimmung der Person ist, der gerade den Text liest. Ist es um einen, wenn ich aufgestellt bin, bin ich wieder?
Ja.
Oder bin ich am Nachmittag und bin entspannt? Mhm. Wenn ich aber mit der Person...
Wenn der Oliver mit dem Blumenstrauß kommt.
Es muss nicht Blumenstrauß sein, mit meiner positiven Energie immer. Aber wenn ich positiv zu einem Treffen komme, der stellt sich schon mal auf mich ein. Mhm. Ich weiß, ich habe einen Termin, er weiß ums Projekt, du hast ein ganz anderes Energieding. Und dann kommst du der Person und du siehst dann gegenüber, der brennt für das Projekt. Mhm. Und der gegenüber merkt, der hat die Leidenschaft und das taugt mir, das mache ich. Und wenn ich nur eine Mail hinschicke und eine Einreichung mache, habe ich nur Text, klaren Text, dann tue ich mir leichter, wenn du irgendwas ihm nicht gefällt, dann passt, nein, danke. Ja. Und das war in der Pandemie sehr schwierig, weil eben nicht mehr persönlich ist der Termin wahrnehmen auch keinen. Und nur mehr auf Telefon, und das Zoom-Meeting ist auch nur teilweise, weil das ist furchtbar. Aber es geht halt nicht anders. Und ist okay. Und darum ist es eher jetzt in der Pandemie schwieriger, ist an Förderungen zu kommen, dass du den Film finanzieren kannst. Darum bin ich jetzt ausgewichen und gehe jetzt auf Sponsoren. Und wir haben jetzt eine neue Sponsormappe erstellt. Und wer die Firmen, die mich gut kennen, die meine Filme gut kennen, besuchen und hoffen, dass sie für unsere neuen Filme ein bisschen Geld übrig haben. Und nicht nur Sponsor, sondern Partner unseres Filmes werden, weil der hat ja einen Gegenwert auch, weil Film ist für die Ewigkeit. Und er ist dann immer mit seinem Logo drinnen.
Das heißt, es gibt jetzt Product Placement in dem.
Es gibt neuen normal Produkt Placement, ja, richtig. Okay. Ja. Aber das ist jetzt ein neuer Weg, den wir jetzt beschreiten. Und da möchte ich nur ein paar aussuchen, dass nicht was du nichts mehr auskennst,
ja,
sondern gezielt die mit dem Film sich auch identifizieren können, die vielleicht auch eine Filmleidenschaft haben und uns da unterstützen. Und da werde ich mich jetzt auf die Suche begeben.
Wo würdest du noch Unterstützung suchen? Gibt es irgendeinen Appell, den du jetzt am Ende unseres Gesprächs noch anbringen möchtest in eine Richtung der Fördergeber oder für alle
Verantwortlichen, die auch ich habe vermisst, die Politik hat dann gesagt, wir lassen keinen zurück. Ich sage jetzt keinen Namen und so weiter, das kann jeder sich selber auswählen. Und es gibt die Fördertöpfe sind voll, es wird jedem geholfen, aber mir ist jetzt vorgekommen, dass immer viel mehr Widerstand da ist, dass jeder versucht, das Geld nicht rauszurücken, dass man nachher, wenn die Krise vorbei ist, das wird noch lang dauern, weil dann kommt die Wirtschaftskrise und da wissen wir nicht, wie es weitergeht, das Geld eher abwartet, dass man es nicht gleich ausgibt und nicht so mutig ist, so, ich kann es nur aus meiner Branche sagen, aus der Filmbranche, eher zögert zu unterstützen. Aber das ist genau das, was anderes, was mir die Politiker dann sagen. Und die, was dort sitzen, die Beamten, das ist nicht so abwertigend, die dann dort dafür angestellt werden. Viel komplizierter. Es wurden auch die Förderkriterien ständig geändert und immer schwieriger. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie ein Förderansuchen funktioniert. Das sind 30 Seiten und du musst dein Leben offenlegen und das muss alles passen. Und die Kalkulation muss auf den Punkt passen. Natürlich sind wir perfekt vorbereitet, aber man merkt, es wird immer bürokratischer anstatt einfacher. Was heißt, jetzt müssen wir der Kultur helfen und unterstützen und da werden noch mehr Steine in den Weg gelegt.
Das heißt, deshalb, dass dieser Motor, dieser Kulturmotor
auch in der Filmbranche, es wird zwar viel
wieder gedreht zu laufen und kommt, braucht es ja auch einen Abbau von Bürokratie,
ja, und weniger Lippenbekenntnisse,
die Mittel sind ja offensichtlich da.
Genau.
Und jetzt geht es nur darum, die recht
den Mut zu haben, zu auch für die Projekte, die nicht so dem typischen Mainstream entspricht, dem österreichischen Filmmarkt, sondern auch ein bisschen seinen Geist erweitern. Und es gibt auch in der Kulturszene nicht nur bestimmte, so eine, sage ich jetzt einmal, Komödie, Krimi oder Sozialdrama, sondern es gibt auch den Fiction-Film, es gibt auch den Horrorfilm, es gibt auch den Action-Film und so weiter. Das ist auch Kultur. Das ist, also, Weißer Hai, ein typisches Beispiel von Steven Spielberg. Vorher wollte ihn auch keiner produzieren, genauso wie das Ding aus einer anderen Welt. Das sind heute legendäre Filme, die man sich immer wieder gerne anschaut. Also, man sollte so ein bisschen sein Horizont erweitern und offen sein für mutige neue Filme.
Gut, dann hoffe ich, dass der Appell und die Bitte von Oliver Haas auch gehört wird über diesen Podcast. Das wünsche ich dir persönlich, Oliver, aber natürlich auch der gesamten Branche. Wir alle freuen uns wieder, wenn wir Film erleben können im Kino, gemeinsam mit anderen Menschen, damit man auch diese Emotionalität, diese kollektive Emotionalität, dass ich es rausbekomme, auch spüren kann. Das ist mir persönlich ein Anliegen, aber ich glaube, da spreche ich auch für alle Zuhörer. Oliver, eines hätte ich jetzt noch gerne von dir. Wir alle kennen dich als einen sehr positiv gestimmten Menschen, der immer so eine positive Energie auch ausstrahlen kann. Was hast du so für eine Botschaft an unsere Zuhörer da draußen? Wie kann man das Beste aus dieser Zeit machen und was kann man mitnehmen?
Das möchte ich wirklich sagen. Mir ist aufgefallen, dass in der Pandemie die Menschen viel einsamer geworden sind, egoistischer, aggressiver, eben weil das Fehlen der sozialen Kontakte ausbleibt. Und ich wünsche mir, dass wir trotz der Krise nicht nur immer das Negative sehen, sondern versuchen, die positiven Dinge zu sehen. Wenn man mal alleine in sich wieder reinhören, sich selbst reflektiert, nach außen geht und wenn man andere Menschen gibt, ihnen Hoffnung gibt, weil Hoffnung ist eine der wichtigsten Dinge. Wenn man keine Hoffnung hat, dann stirbt der Mensch. Und wenn man nur ihnen ein Lächeln schenkt und wenn man im Auto fährt und nicht, wenn er gleich bei Grün fährt, hupt und blöd einschreit, sondern denken, man hat halt woanders hingeschaut oder so, schenke ihm ein Lächeln und du kriegst ein Lächeln zurück, geht es den ganzen Tag gut. Gib deine Liebe den anderen Menschen, dann kriegst du Liebe zurück. Mehr kann ich nicht sagen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Oliver, danke, wir werden deinen Rat beherzigen. Ich sage noch einmal vielen herzlichen Dank, Oliver, fürs Kommen. Danke fürs Gespräch. Danke an alle Zuhörer fürs Mit dabei sein und wir hören uns.